Was ich ja ganz schön finde, ist, dass danach dann die Hooters eine eigene Fastfood-Kette aufgemacht haben. Disco 80. Ja, hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt mit zwei Männern ohne Haare, wie Thomas immer zu sagen pflegt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Jahr 1985 und sind beide schon ganz elektrisch und gespannt über die Sachen, die der jeweils andere zu sagen hat. Das wird ganz, ganz toll. Willkommen in 1985, ihr Lieben.
Auch von meiner Seite willkommen. Ich muss sagen, 1985 ist wirklich ein Jahr gewesen. Wenn man jemals in einem Jahr geglaubt hat, die Welt würde untergehen und in dem, was sich da so alles angehäuft hat. Und für die Insider, Tschernobyl war erst 86, also in 85 ist unglaublich viel passiert. Aber ich denke, da kommen wir gleich dazu. Jetzt fangen wir erstmal an, wie immer, mit den Lügen und Wahrheiten über das Jahr 1985. Und zwar habt ihr wie immer die Gelegenheit, selber mitzurätseln, was von den drei Dingen, die ich euch jetzt über das Jahr 1985 erzählen werde, stimmt oder nicht. Wahrheit oder Lüge Nummer eins ist, am 21. Oktober 1985 erscheint mit ganz unten ein Buch des Journalisten Günter Wallraff, das Menschenrechtsverletzungen und Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland in den frühen 80er Jahren darstellt. Es wird das erfolgreichste deutsche Sachbuch seit dem Jahr 1945. Lüge oder Wahrheit, könnt ihr selbst für euch überlegen, ob das stimmt oder nicht. Lüge Wahrheit Nummer zwei, das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior wird am 10. Juli 1985 von Agenten des französischen Service Action im neuseeländischen Auckland versenkt. Es kam zu einem Todesopfer. Lüge oder Wahrheit? Könnt ihr euch auch überlegen, ob da irgendwas mal war in der Vergangenheit oder nicht. Und das dritte, am 5. Mai besucht US-Präsident Ronald Reagan die Bundesrepublik Deutschland. Vor dem KZ Bergen-Belsen soll auf Wunsch von Bundeskanzler Helmut Kohl die umstrittene Kriegsgräberstätte Bitburg besuchen. Als jedoch bekannt wird, dass auf der Kriegsgräberstätte auch SS-Angehörige begraben liegen, wird der Besuchspunkt gestrichen. Drei Dinge über das Jahr 1985, die stimmen können oder nicht. Hast du schon irgendeine Ahnung, Christian?
Ja, also so viel Seele hätte ich Ronald Reagan überhaupt gar nicht zugetraut. Also deswegen, das stimmt nicht, glaube ich nicht.
Gut, ich bin gespannt.
Aber das ist ja manchmal auch schön, wie sich so Dinge im Laufe der Zeit wiederholen, dass wir, die ja dem Tod näher sind als dem Leben, altersmäßig auf jeden Fall, merken, dass jetzt, also ich auf jeden Fall für meine Wenigkeit kann sagen, dass es mir immer wieder auffällt, dass Dinge sich wiederholen. Weil du gerade sagtest, Günter Wallraff, da gibt's jetzt aktuell eine ganz heiße Diskussion gab es, das ist auch schon ein paar Wochen her, da hat er das Gleiche nochmal mit RTL, glaube ich, gemacht, über Burger King.
Ja.
Und was das Witzige ist, dass ich total viele Sachen in den letzten 40 Jahren überhaupt nicht verändert habe. Aber auch zu dem Thema Burger und Burgerbratereien, sprich Fastfood-Restaurants, gibt's also auch schöne Sachen aus den 80ern zu berichten. Wo ist Sims Quick zum Beispiel? Oder stimmt. Wendy's Burger? Wo sind die geblieben? Wo verstecken die sich? Wo sind die Alternativen?
Wendy's gibt's noch in der USA und da kann ich eine nette Geschichte zu erzählen. Da gab's ja früher bei uns auch Wendy's und da war ich mit einem Freund vor ungefähr 10 Jahren in Boston und dann haben wir dort einen Wendy's gesehen und er sagte, Mensch, lass uns doch in Wendy's gehen. Ich war schon ewig nicht mehr in Wendy's. Die haben doch diese dreieckigen Burger oder was weiß ich. Wieso? Sind wir in Wendy's gegangen, haben Burger gegessen. Dann nach dem Essen gehe ich auf die Toilette, habe meine Tasche am Platz liegen lassen, stehe am Pissoir, steht auf einmal meine Kumpel neben mir, ohne Tasche. Und ich sage zum, wo hast du denn die Taschen gelassen? Wir springen beide raus an unserem Platz Wo wir gesessen waren, waren die beiden Taschen, die wir mitgenommen haben, sofort weg. Wir fragen die Leute, ja, habt ihr irgendwas gesehen? Also einer hat die Taschen geklaut, keine Reaktion. So, genau, die Sachen waren natürlich weg. Wir waren dann schöner bei der Polizei, durften noch Anzeige erstatten und so.
Verstehe ich nicht, dabei ist Boston noch ein Dorf. Ja,
genau. Das ist meine Erfahrung mit Wendy. Insofern, Happy Quick, ja, gab es damals auch noch.
Sam's Quick, dieses, soweit ich da im Thema bin, hing das irgendwie mit Kaufhof zusammen. Ah. Weil die Filialen waren immer in irgendwelchen Kaufhof-Räumlichkeiten platziert. Aber die absolute Offenbarung war ja unser Burger in Las Vegas hier bei, wie hieß die, Rocket? Oder
Johnny Rocket, ja.
Ja, Johnny Rocket. Also das war der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Aber
naja, der beste Burger, den ich jemals gegessen habe, den haben wir dann, also den habe ich in New York gegessen, aber da gibt es eine Niederlassung in Hongkong, die es tatsächlich schafft, den 1:1 so zu machen. Das war Shake Shack.
In Hongkong waren wir doch
bei Shake Shack.
Okay, ja. Stimmt. Der war auch wirklich gut, der Burger. Der war echt gut. Das hört sich so an, als wenn wir den ganzen Tag nur rumreisen würden, um irgendwo Burger zu probieren. Genau, 12 Uhr, Hongkong, der Burger schmeckt. Ja, genau. 18 Uhr, ja. New York, der Burger schmeckt immer noch. Ja, schön. Schön.
Ein kleiner Tipp noch, wenn wir schon hier so ins sinnlose Plaudern kommen. Beyond Burger finde ich auch sehr lecker. Daheim gibt's bei mir auf dem Grill nur noch Beyond Burger.
Ja, kann ich auch empfehlen.
Es schmeckt genauso gut wie jeder andere Fleischburger.
Da sind ja irgendwelche Dings hier, Tofu-Tiere sind da drin. Genau, ja. Das ist auch eine Riesenschweinerei. Das wird auch irgendwann nochmal bei RTL Plus oder so enthüllt werden. Tofu-Tiere werden da ausgepresst und dann werden die geknetet zu so einer Burgermasse. Wir können ja einfach auch mal bei den Top 100 des Jahres 1985 anfangen. Oder möchtest du vorher noch irgendwas Substanzielles beitragen?
Nee, ich sag, mein Kommentar zu Burger King und McDonald's kommt später nochmal, wenn wir nochmal über Günter Wallraff reden. Da kann ich noch einiges zu erzählen.
Ja, sehr schön. Weil das muss doch auch irgendwann, ach nee, das hatten wir schon, ne? Die Eröffnung der ersten McDonald's-Filiale.
Hatten die war das? Schon in den 70er Jahren in München.
Tatsächlich? Ja. Echt in den 70er Jahren?
Ja. Ach du Scheiße. Also zu dem Zeitpunkt würde ich mal behaupten, war selbst in Ludwigshafen gab es schon McDonald's und Burger King und eine Klassenkameradin von mir, die war sehr beliebt, weil ihre Mutter hat dort gearbeitet und hat immer Gutscheine aus dem Burger King mitgebracht. Mhm. Und da durften wir dann immer essen.
So entstehen Freundschaften fürs Leben.
Genau. Ich weiß sogar noch, wie sie heißt. Also siehst du? Ja,
immerhin. Ja. Immerhin. Ja. Also ich kenne viele Mädchen, von denen ich nicht mehr weiß.
Mit denen du mehr geteilt hast als nur.
Mit denen ich mehr als einen Burger geteilt habe, ja.
Ja, gut.
Körperflüssigkeiten. Ja. So, lassen wir das.
Ja, wenn der Ryan Paris sowas erzählt, klingt das viel charmanter, Christian.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Das, deswegen ist er auch wesentlich erfolgreicher als ich. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an hier, weil ich kann kaum an mich halten. Viele erfreuliche Sachen sind passiert in Sachen Charts im Jahr 1985. P Machinery, Platz 100, Propaganda.
Ah, einer meiner absoluten Lieblingslieder, ja. Muss ich echt sagen. Produktion ist unglaublich gut. Dieser Anticlimax, der da drin ist. Ja, wirklich Top 10 von meinen persönlichen Favoriten. Ich würde unbedingt auch gerne mit Propaganda mal hier so einen Podcast machen, aber irgendwie haben die beiden Mädels nicht reagiert, die jetzt X-Propaganda machen. Wenn ihr das hört, zufällig.
Was ja sehr wahrscheinlich ist, ja.
Hier sind ein großer Propaganda-Fan.
Ja, meldet euch doch mal hier. Kommt mal aus dem Pofen hier. Ich glaube, es gab da eine Liaison mit Trevor Horn, glaube ich. War nicht eine von den Mädels?
Das weiß ich nicht sicher.
Vielleicht auch nur Gerücht. Keine Ahnung.
Oder der Plattenfirmenchef, das weiß ich. Er war ja auch der Plattenfirmenchef von CTT.
Ja, wie dem auch sei.
X-Propaganda. Auf jeden
Fall tolle Produktion.
Das neue Album, teilweise haben die Original-Sounds von damals verwendet, neue Songs draus gemacht. Das ist richtig cool. Das ist wirklich gut.
Habe ich nichts von mitbekommen.
Können wir in die Spotify-Playlist den Open-Track von dem Album reinnehmen, dann fühlt man sich sofort an die damaligen Zeiten erinnert.
Okay. Aber es wird ja auch momentan alles von der neuen Depeche Mode Single überschattet. Also insofern, also
Muss ich da jetzt was zu sagen? Dann verlieren wir, glaube ich, alle Hörer.
Also ich kann da gerne was zu sagen. Also tatsächlich finde ich das beste Lied seit 20 Jahren, finde ich. Tatsächlich. Echt? Ja, ich bin begeistert. Finde ich ganz
tolles Lied.
Also ich bin gespannt auf das Album, die Geschichte drumherum und so. Das ist ja auch alles mehr als tragisch. Finde ich cool. Echt, haben sie gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe heute erfahren, was total untergegangen ist im Gebälk, ist, dass tatsächlich der Mitautor dieses Liedes ist der Sänger von den Psychedelic Furs.
Ah, wirklich?
Ja, der hat das mitgeschrieben, das Lied. Das ist irgendwie total untergegangen, weil die hatten ja so einen Countdown und das hat nicht funktioniert und da kam die Single dann doch einen Tag oder zwei Tage später raus, als sie eigentlich laut Countdown dann kommen sollte. Wie gesagt, aufs Album bin ich gespannt und ich finde die Single wirklich herausragend.
Das ist ja das erste Mal in unserer Geschichte, dass du Depeche Mode verteidigst und ich eher dagegen bin. Also ich bin ja eher früher Depeche Mode-Fan gewesen. Ich finde die Single total langweilig. Ich kann echt nichts damit anfangen. Cool, cool,
cool. Also schön depressiv. Ja. Das,
Nee, nicht mal mehr das. Das ist irgendwie, also ich finde auch die Komposition, naja, sag ich mal so, also jede Synthie-Pop-Band, die 3 Jahre Musik gemacht hat, hat bessere Songs geschrieben als den. Also ich finde den langweilig. Also der ist wirklich so.
Ja, also siehst du, das ist ja aber auch schön, dass die Geschmäcker da auseinandergehen.
Ja. Aber die Reaktion des Publikums habe ich mitbekommen, alle total begeistert, ist auch schön.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht, warum es mich nicht kickt, kann ich auch nicht genau sagen. Ja.
Im Radio habe ich die Nummer noch nicht einmal gehört, was mich sehr wundert. Wahrscheinlich erst in 10 Jahren oder so spielen die das dann.
Ich höre ja kein Radio mehr, ich höre nur einen Podcast und da habe ich es auch nicht gehört.
In keinem Podcast hast du die gehoben. Nun halt nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal weiter hier, sonst kommen wir jetzt zu gar nichts. Platz 99, The Riddle von Nick Kershaw, auch mega Nummer. Mhm. One More Night von Phil Collins, ja gut, kann man machen. Frankie, Sister Sledge. Das ist das, was ich glaube, dass es ist, ne? Also, ja, gut, kann man, muss man aber auch nicht. Rhythm of the Night von, was, De Barge? Okay, also sagt mir jetzt gar nichts. Hier eine kurze Warnung an alle Leute, die irgendwelche Berufe ausüben wollen beim Film. Fangt bitte nicht an, Musik zu machen. Da ist noch nie was Gutes bei rausgekommen. Unknown Stuntman von Lee Majors auf Platz 95.
Stimmt. Ja, Lee Major, ne? Ein Colt für alle Fälle.
Ja, das stimmt mit denen nicht. Das ist so ein scheiß bepisstes Country-Lied. Total billig. Naja, gut, okay.
Ich meine, die Amis, da war ja Schweinerock noch voll in. Mhm. Und Lee Majors, ich meine, die Serie, bis sie dann bei uns lief, war die ja eh schon ein paar Jahre alt. Also
total. Von einem anderen Planeten oder aus einem anderen Jahrhundert. Welcome to the Pleasure Dome von Frankie, auch mega geiles Lied.
Ja.
Auch total geile Nummer, da müsste ich mir echt mal wieder anhören. Road to Nowhere von Talking Heads, also ich fand die mega, die Nummer. Ich finde, auch die Talking Heads, da gibt es so geile Plan. Ich habe diese Band nie wirklich verstanden, aber das ist so crazy, das Zeug, also eine der wenigen amerikanischen Sachen, die ich wirklich total super finde und auch innovativ finde. Mhm. All Your Zombies von den Hooters, naja gut, okay, das ist noch ein bisschen übrig geblieben dann.
Ja, aber das fand ich eigentlich auch, ist eigentlich ein ganz netter Song. Also der hat es auch geschafft, über die Jahre noch populär zu bleiben, weil er einfach so eigenständig war irgendwie. Mhm. Also ist jetzt nicht so ein mega Mitsing-Hit, aber geht, ist ganz gut.
Was ich ja ganz schön finde, ist, dass danach dann die Hooters eine eigene Fastfood-Kette aufgemacht haben.
Genau, ja, was aber auch wieder mit dem Frauenbild zu tun hat. Als er damals
auf jeden Fall. Das ist auch ein Konzept. Heute würden sie dich steinigen, glaube ich. Weil was ist bitte das Konzept? Mädels, die keine Ahnung vom Servieren oder irgendwas haben, was aber auch völlig irrelevant ist, aber sie tragen kurze Sachen. Und bringen den Burger an den Tisch. Mega.
Also es gibt noch Hooters, ne? Also hier in der Schweiz zum Beispiel, in Interlaken, ist ja so eine große Touri-Destination, gibt es einen Hooters direkt an der besten Lage überall. Da ist immer voll.
Aber auch ein Konzept aus einem anderen Jahrhundert. Unglaublich. Aber ja, muss man erlebt haben.
Ja, wir waren ja in Las Vegas dort, ne, und haben einen schönen Teil.
Ich wusste, dass du das jetzt noch sagen willst. Natürlich, weil wir ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als durch die Weltgeschichte zu reisen, um Fastfood-Restaurants zu. Wir machen übrigens noch so einen Blog. Ja, den solltet ihr unbedingt mal besuchen. Christian und Thomas im Fastfood-Restaurant. Wir machen das nackt auch. Also das Konzept ist nackt. Ne? Und wir haben jetzt gerade, wir waren vorher bei Insta, wir haben aber jetzt irgendwie zu OnlyFans gewechselt und seitdem läuft das auch richtig gut. Mhm. Ne? Ja, so, weiter im Text. Coole Band, coole Nummer. Ich weiß nicht, was aus denen wohl geworden ist. We Close Your Eyes von Go West. Finde ich echt eine richtig coole Nummer. Ja. Da gibt's aber auch nur, die haben, glaube ich, auch nur 2 Singles gehabt oder so. Aber keine Ahnung. Go West ist ja auch dann irgendwann uninteressant geworden.
Aber das Lied stand in der DDR bestimmt auf dem Index, ne? Go West, We Closer Eyes, das war nicht so.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, war sogar die West-Zigaretten waren, glaube ich, sogar in der DDR nicht erhältlich.
Ja, klar, die hatten nur eigene Zigaretten, ja.
Ja, obwohl andere Westmarken da erhältlich waren auch, aber
ja, im Intershop kann durchaus sein, aber Go West ganz bestimmt oder West ganz bestimmt nicht, ja, das ja.
Ja, und da Rauchen ja auch eins meiner Haupthobbys ist. Früher war das tatsächlich, wenn du die Schachtel aufgemacht hast, da stand, glaube ich, auch Go West dann in der Schachtel dann auch drin. Naja, gut, okay. Politisch natürlich völlig untragbar. Auf Platz 90, The Power of Love von Huey Lewis and the News.
Ja, gibt's bessere Lieder mit dem Titel The Power of Love.
Definitiv. Auf Platz 89, was? Stop Bajan? Kenne ich nicht. Tulu di Piscago. Keine Ahnung.
Nie gehört.
Bin ich raus. Bin ich komplett raus. Auf Platz 88, Helpless von The Flirts. Auch eigentlich, da gibt's auch fiese Nummern, auf jeden Fall. Auf Platz 87, das wundert mich, dass das so tief ist, Band Aid mit Do They Know It's Christmas Time?
Ja, wahrscheinlich, weil es nur ganz kurz noch in dem Jahr platziert war, weil es ja wahrscheinlich nicht zu Ostern rauskam, Do They Know It's Christmas.
Wahrscheinlich nicht, nein, wahrscheinlich nicht. My Tutut von Denise LaSalle. Auf Platz 84 2 Titel, einmal If I Was von Mature, auch richtig coole Nummer, und Sex Time von Eurythmics. Auf Platz 82 dann Dancing in the Street von David Bowie und Mick Jagger. Fand ich auch ganz okay, die Nummer. Und The Captain of the Heart von Double. Finde ich wohl auch, guck mal.
Ja. Ist übrigens auch eine Band aus der Schweiz gewesen, ne? Double. Und einer der wenigen Schweizer internationalen Hits, das hat sich nicht nur in Deutschland verkauft, hat sich eigentlich weltweit ganz gut verkauft, der Song.
Abgefahren. Auch eine richtig coole Nummer, denn den fand ich auch outfitmäßig total geil, den Typen King, Love and Pride.
Ja. Mhm. Ja.
Auch richtig geile Nummer, ehrlich. Dann auf Platz 80 Angel von Madonna. Auf Platz 79 I Can Lose My Heart Tonight von Cece Catch.
Oh, das ist ja auch. Was, da ging das schon los mit ihr? Ach, yeah, du lieber immer.
85, Wahnsinn, ey. Just Another Night von Mick Jagger auf 78. Auf 77 Sommernacht in Rom von Gigi Anderson. Auch ganz große Nummer. Ganz große Nummer. 76 Für Alle von Wind.
Das ist aber fies. Moment, Wind für alle. Ach nein, deutscher Beitrag zum Eurovision. Gruppe Wind, ja. Hanna Heiler Musik, Bernd Meininger hat den Text gemacht, ja, Für alle Wind, ja, okay.
74, 2 Bands wieder, Cotley and Cream mit Cry, auch mega Nummer, mega Video, total ja, cool.
Hammer, super.
Feel So Real von Steve Errington. 73, I Can Stand the Rain von Tina Turner. 72 Fresh von Kool & The Gang. 71 Take Me Up von Scotch. Auch coole Nummer, ne? 70 Happy Song von Bonnie M.
Wie viel willst du noch machen hier?
Ach so, nee, komm, jetzt hören wir erstmal auf. Jetzt hören wir erstmal auf. Mal gleich mit 69 weiter. Ja. Jetzt hören wir erstmal auf. Disco
Party. Dann würde ich sagen, nachdem ich schon angekündigt habe, dass das Jahr ziemlich hardcore war, was sich so an ereignet hat, fangen wir auch mal direkt an mit Weltgeschehen. Es fängt harmlos an. Am 1. Januar 1985 wird die Autobahnvignette in der Schweiz eingeführt. Preis damals 30 Franken. Seit 1995 ist der Preis übrigens unverändert 40 Franken für die Autobahnvignette. Zahlt man heute also auch immer noch. Das ist jetzt eine Sonderinfo für alle Autofahrer, die ständig glauben, sie würden über den Tisch gezogen und müssten viel zu viel zu bezahlen. Also die Autobahnvignette in der Schweiz ist quasi seit über 25 Jahren zum gleichen Preis erhältlich. Jo, dann am 25. Januar beschließt der Deutsche Bundestag einstimmig, dass alle Entscheidungen des Volksgerichtshofs von 1934 bis 1945 nichtig sind. Hat man ganz schön lange für gebraucht. Und ich glaube allerdings auch, wenn die heute entscheiden würden, wäre das nicht mehr einstimmig. Ja, wissen wir auch warum. Am 10. März stirbt Konstantin Tschernenko, der Generalsekretär der KPDSU aus der UdSSR haben wir letztes Jahr 1984 einiges schon zu erzählt, auch zu seinem Lebenswandel und auch einiges schon zu Gorbatschow gesagt, der dann direkt am 11. März sein Nachfolger wird. Das ging natürlich so schnell, weil die wussten, dass der ableben wird und Gorbatschow demnach dann auch, weil er eben nicht geraucht hat, nicht gesoffen hat und auch sonst bei guter Gesundheit war und wahrscheinlich auch noch was in der Birne hatte, wurde der dann der Nachfolger. Brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Gorbatschow wird uns bis zum Ende der 80er Jahre jetzt noch ein Stückchen weit begleiten. Nachher taucht er auch noch mal kurz auf. Oder am 15. März wird die Demokratie in Brasilien wiederhergestellt. José Sané wird Präsident. Ja, noch haben die ja Demokratie. Schauen wir mal, wie lang es da noch ist in Brasilien. Aber irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, ne, es wiederholt sich alles immer wieder.
Ja.
Und am 11. Juni kommt im geteilten Berlin es zum größten Agentenaustausch in der Nachkriegsära. 25 Westspione wechseln auf der Glienicker Brücke gegen 4 Ostagenten die Demarkationslinie.
Was für ein Scheiß hier.
Ja, also 25 gegen 4, ne? Wie, wer auch immer da verhandelt hat.
Ja. Ja. 4 gegen Willi.
Genau. So, jetzt leider vorbei mit lustig. Am 19. Juni, da kann sich kaum jemand mehr dran erinnern, war aber ziemlich einschneidendes Erlebnis in Deutschland, gab es bei einem Sprengstoffanschlag auf dem Flughafen Frankfurt am Main. Da kommen 3 Menschen übers Leben, 40 werden verletzt. Der Täter hatte eine Reisetasche mit mehreren Kilogramm Sprengstoff in der Abflughalle des Terminal B abgestellt und dort zur Explosion gebracht. Es gab verschiedene Bekennerschreiben, die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt, wer das war. Und die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Frankfurt wurden deswegen auf die höchste Kontrollstufe gestellt und eigentlich auch seitdem nie wieder reduziert. Und seitdem werden herrenlose Gepäckstücke, und man erinnert sich ja, wenn man fliegt, gibt's ja immer diese Durchsagen, ne, herrenlose Gepäckstücke, das kommt unter anderem daher, dass die seitdem immer als potenzielle Bedrohung wahrgenommen werden und vernichtet oder was auch immer werden. Ja. Ich springe jetzt etwas in der Zeit. Am 27. Dezember gab es den nächsten Terroranschlag am Flughafen Wiens Weschert. Vor dem Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al wurden 3 Passagiere getötet und mehr als 30 verletzt. Und am selben Tag gab es auch in Rom einen Anschlag, bei dem 16 Personen getötet und 80 verletzt worden sind. Also 85 war das ein Riesenthema gewesen. Und diese ganzen Verschärfungen mit Fliegen und Sicherheitsvorkehrungen haben damals ihren Ursprung gefunden. Und auch Fliegen selbst, das Jahr war wirklich voll von Katastrophen. Ich zähle die jetzt nicht einzeln auf, aber es gab in dem Jahr 6 riesige Flugzeugunglücke mit über 1750 Todesopfern. Also so alle 2 Monate ist da gefühlt ein Jumbojet abgestürzt. Mhm. Ja, also Fliegen war 1985 irgendwie gefährlich, sagen wir es mal so.
Ja.
Das war jetzt so der erste Downer, was das Jahr angeht. Zweite Hälfte des Jahres kommt dann, wenn wir wieder erstmal ein paar erfreuliche Songs gehört haben.
Ja, komm, dann machen wir erstmal ein bisschen mit den Charts weiter, würde ich sagen, ne? Um die Stimmung mal hier wieder ein bisschen aufzulockern. St. Elmo's Fire auf Platz 69 von John Parr. Auch eine coole Nummer, finde ich. 68 The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood. 66 Girls Got a Brand New Toy. Dazu kann ich noch mal ganz kurz empfehlen, sich unbedingt mal die Version von Ryan Paris anzuhören, den wir im letzten Podcast hatten. Der hat da eine tolle Coverversion gemacht von Girls Got a Brand New Toy von TXT. Das ist übrigens Markus Mörl von Ich geb Gas, ich will Spaß. Unser Dschungel-Markus.
Da ist noch ein kleiner Fehler gewesen in der letzten. Der war in Italien nicht Nummer 1, wie Ryan kurzerhand behauptet hat, sondern nur Nummer 4. Aber Nummer 4 in Italien ist auch ein Ding. Genau, das da dazu. Girls Got a Brand New Toy, cooler Song. Auch die Coverversion finde ich gut, ja.
Auch auf Platz 66, also TXT zusammen mit Yellow, Vicious Games.
Ja, auch ganz toll, Yellow, Vicious Games.
Fand ich immer richtig geile Nummer, richtig coole Band. Auf Platz 65, das wundert mich, das ist relativ, ich finde es sehr, sehr tief, Take on Me in den Jahrescharts von 85 von Aha. Part-Time Lover von Stevie Wonder auf Platz 64, auf Platz 63 Computerliebe von Paso Doble, auf Platz 62 Your Heart Keeps Burning von Blind Date. Ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Auf Platz 61 The Last Kiss von David Cassidy, Auf Platz 60, On My Way in L.A. von Phil Carmoner. Oh, das lief auch im Radio rauf und runter. Auf Platz 59, Verliebte Jungs von Purple Schulz. Auch schlimm.
Oh, ich fand Purple Schulz eigentlich immer ganz gut. Also den.
Ja, ich finde ihn auch nicht so schlimm, aber die Nummer, die geht. Ja,
das
geht
Problem von dem Song war halt leider auch, dass der im Radio rauf und runter gespielt wurde. Auf jeder Party, überall lief der. Weil eigentlich ist es ein ganz netter, harmloser Song. Ich glaube, also der ist gar nicht, überhaupt nicht auch auf Hit gemacht oder so. Also der konnte auch nichts dafür, dass er so erfolgreich war. Aber Sehnsucht fand ich natürlich auch eine ganze Nummer besser.
In der Tat, ja. 58, There Must Be an Angel von Eurythmics. Auf Platz 56, Obsession von Animotion, auch mega Nummer, zusammen mit Vienna Calling von Falco.
Ja, natürlich auch Falco.
Richtig coole Nummer auch, ja. Auf Platz 55, Little Bit of Heaven von Pierre Sadora. Auf Platz 54, Frankreich, Frankreich von den Blackbirds. Das ist doch so eine Schwachsinnsnummer, ey. Dann nochmal, wir müssen das wirklich mal, was ist das? Mein Tut-Tut von Lenemann auf 53. Also das ist jetzt schon das zweite Mal drin. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Es macht immer Tut-Tut, na-na-na-na, Tut-Tut. Das ist das. Und das gibt's von zwei verschiedenen Interpreten, was die Sache jetzt auch nicht besser macht. Ne? Delirio Mind von Scotch.
Ja, Delirium Mind, ja klar. Delirium Mind?
Okay, die kenne ich nicht, die Nummer.
Sagt er, wie kennst du nicht? Nee, also, voll die Bildungslücke.
Ja?
Findest du? Ja. Okay. Ja, klar. Ja. Cooler Song.
Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss mit den Charts und dann mache ich gleich bei Platz 50 weiter.
Gut, ja. Und irgendwie ist jedes Mal so bei uns, dass es ein gewisses Österreich-Bashing gibt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber am 9. Juli auf alle Fälle. Also es hat auch Gründe, würde ich mal sagen, weil am 9. Juli nimmt nämlich der österreichische Glykolwein-Skandal seinen Lauf. Wenn man dort auf die geniale Idee gekommen ist, in die Prädikatsweine das Frostschutzmittel Diethylenglykol hineinzufüllen, damit es irgendwie ja besser schmeckt oder was auch immer oder billiger ist herzustellen.
Nein, damit man es in den Behälter für Wischwasser im Auto machen kann und auch im Winter freie Sicht hat.
Ja. Das hat also die österreichische Weinindustrie, ich würde mal sagen, mehrere Jahrzehnte zurückgeworfen. Oh ja. Inzwischen haben die wieder einen ganz guten Ruf, aber man weiß ja nicht, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Am 13. Juli hat mit Live Aid das bis dahin größte Benefizkonzert stattgefunden, parallel in London und Philadelphia. Und am 23. Juli stellt Commodore den Amiga vor. Er überbietet an Grafikleistung alles bisher Dagewesene. Mit dabei ist Andy Warhol und Debbie Harry, also Blondie.
Okay.
Sind bei der Präsentation dabei vom Amiga. So ein Riesenerfolg wie der C64 war der halt aber auch nicht mehr, weil der Atari ST hat ihm halt den Rang abgelaufen. Der hat halt schon, war auch Bediener nutzerfreundlicher und war natürlich auch für Musik geeigneter. Am 1. September wird das Wrack der Titanic entdeckt. Hat dann, glaube ich, noch ein bisschen gedauert, bis man das genauer erkundet hat.
Echt, das ist 85 schon entdeckt worden, weil es ist viel, viel später erst dokumentiert und.
Ja, genau. Aufnahmen waren auch sehr, sehr viel später. Und jetzt kommen die ganzen Katastrophen. Am 19. September findet 350 Kilometer entfernt von Mexiko statt ein Erdbeben mit der Stärke 8,1 statt. Aber es sterben über 35.000 Menschenleben, 250.000 werden obdachlos. Und am 13. November in Kolumbien gibt's einen Ausbruch eines Vulkans, der zu einer Schlammlawine führt, auch da zwischen 25.000 und 31.000 Opfer zu beklagen. Und am 21. November wird Windows 101 vorgestellt, also es wurde nicht besser. Entschuldige mich jetzt in aller Form dafür. Am 16. Oktober einigen sich die Grüne und die SPD in Hessen auf die Bildung der ersten rot-grünen Koalition auf Landesebene. Ministerpräsident Holger Börner und Umweltminister wird Joschka Fischer, der natürlich nicht in Birkenstock zur Vereidigungsrede läuft, wie man hätte erwarten können, sondern in Turnschuhen.
Schlimm.
Und am 18. November wird der erste Comicstrip über Calvin und Hobbes veröffentlicht. Ja, wird übrigens heute noch hier in der kostenlosen Tageszeitung in der Schweiz in 20 Minuten jeden Tag wärmen die den Comicstrip auf und er ist immer noch recht aktuell, obwohl er aus dem Jahr 1985 ist. Kennst du Calvin und Hobbes? Du
Nein.
guckst so unwissend.
Nein.
Ein kleiner Junge, glaube, muss so 6, 7 sein, der mit seinem Plüschtiger spielt. Und der Plüschtiger, der lebt, wenn er mit dem Calvin zusammen ist. Ansonsten ist er aber eigentlich nur ein Plüschtiger. Und der Calvin ist so 9-mal klug und weiß mehr über die Welt als alle anderen. Netter Comic eigentlich.
Jetzt vom Persönlichkeitsprofil erinnert mich das an einige andere Leute.
Genau. Jetzt habe ich nur noch 2 Dinge, dann ist das Jahr auch schon vorbei, was Weltgeschehen angeht. Nach dem ersten Zusammentreffen auf der Genfer Gipfelkonferenz, die ohne konkrete Ergebnisse zu Ende geht, erklären der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan unisono, die Welt sei nun sicherer geworden. Wieso dazu kommen, wenn es keine Ergebnisse
gibt? Random.
Keine Ahnung.
Einfach.
Man hat also schon damals quasi nichts erreicht und viel draus gemacht.
Schön.
Und am 10. Dezember bekommt Klaus Olaf von Klitzing den Nobelpreis für Physik für die Entdeckung des quantisierten Hall-Effekts. Und da wissen wir als Musiker natürlich sofort, was ein quantisierter Hall-Effekt ist. Ne? Genau. Also.
Aha. Danke, Herr Kitzinger. Oder wie auch immer.
Ja, danke. Da hat wahrscheinlich Phil Collins die Idee von ihm geklaut. Nee, geht natürlich um was ganz anderes, ne, was er da entworfen hat, als jetzt irgendwelche Hallgeräte. Aber genau, dafür hat er einen Nobelpreis bekommen. Wenn wir schlau wären, Herr Christian, ich könnte bei euch das jetzt erklären, worum es geht. Ich habe es versucht, mir durchzulesen und war aber in Physik leider nicht so gut.
Ja, wir müssen beide nochmal eben Physik studieren, dann sehen wir uns und hören wir uns wieder hier an dieser Stelle. Ja, aber ist doch einiges passiert auch. Schönes und nicht schönes. Ja, jetzt komme ich wieder, um die schlechte Laune wieder irgendwie auf ein normales Maß zu bringen. Und zwar mit Platz 50 der Jahrescharts des Jahres 1985, Loverboy von Billy Ocean. Naja, ob das zu guter Laune führt, möchte ich jetzt dahingestellt wissen. Auf Platz 49, Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears. Tolle Band, cooler Song, mega, weitermachen. Dann auf Platz 47 wieder 2 Titel, einmal Don't Be So Shy von Monty Special und Let's Dance Tonight von Pier Sadora. Sie wählen jetzt zwischen Pest oder Cholera.
Hat echt nochmal 2 Hits, Pia Sadora? Das
weiß ich nicht, wie die da hingekommen ist, keine Ahnung. Auf Platz 46, Mega, The Night von Valerie Dore. Tolles Lied.
Mhm.
Tolle Frau, tolles Lied. Super, total unterbewertet. Was macht Valerie Dore eigentlich? Was macht die wohl? Lebt die wohl noch? Bestimmt. Würde mich echt mal interessieren. Müsste man mal eruieren. Oder wir hätten Ryan Paris fragen müssen. Der weiß das bestimmt.
Mhm.
Auf Platz 44, Destiny von Jennifer Rush, zusammen mit Princess, Say I'm Your Number One. Das lassen wir mal unkommentiert.
Zu Jennifer Rush fand es immer komisch. Ich weiß nicht, ob die wirklich nur in Deutschland erfolgreich war, aber die klang unglaublich deutsch von ihrer Produktion. Also jetzt nicht vom Gesang, weil sie natürlich nicht deutsch war.
Heißt auch wahrscheinlich Elke Schumacher oder
aber
so.
Aber ich glaube, die ist doch auch in Deutschland produziert worden, ne?
Ja, wenn ich das richtig weiß. Hat nicht sogar der Kollege Bohlen was mit ihr gemacht auch? Ich weiß, dass er ein großer Jennifer Rush-Fan ist.
Ja, ja, er hat später was mit ihr gemacht, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also das irgendwas hat bei der nicht so richtig gestimmt. Also
ja, aber der hat einiges nicht gestimmt.
So international war es aber nicht, ne?
Nee. Im Gegensatz zu Platz 42, Woodpeckers from Space von Video Kids. Was hat die Welt da geritten? Ich habe keine Ahnung.
Das war halt die Zeit, wo alle Leute ihre Sampler ausprobiert haben und dann so Sachen rausgekommen sind.
Ja. Ja,
also
ja.
Die Leute, die reiche Eltern hatten, ihre Sampler ausprobiert haben, weil die anderen Leute, so wie wir, mussten da noch fast 10 Jahre drauf warten, bis wir uns sowas leisten konnten.
Ja. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, kommt das aus Holland. Und das ist ja nicht das einzig Schlimme, was aus Holland ist. Es sind ja viele schlimme Sachen von Holland gekommen. Aber das war wirklich die Krönung. Und wir wollen nicht schlecht über Vater Abraham sprechen hier und seine Schlümpfe. Eine Nummer, wo ich mich selbst immer kasteien könnte, wenn ich mich dabei erwische, wenn ich das mitsinge. Aber irgendwie hat die Nummer was Solid von Ashford & Simpson.
Oh nein.
Ja, ich singe das immer mit im Radio.
Ganz schlimm.
Aber also wenn ich alleine bin, dann singe ich das.
Oh.
Und hier, da hat sich Thomas auch schon mal dran vergriffen an der Nummer hier, You Spin Me Round Like a Record von Dead or Alive.
Ja, genau.
packen wir hier in die Dings da mit rein, mal.
Lief bei Desperate Housewives unsere Version in einer Disco-Szene, die ich nie vergessen werde. Ich glaube, 6. Staffel Auftakt. Eva Longri, irgendwas. Genau, ja. Ja, geht da in die Disco, während unser Song läuft. Fand ich toll.
Ja.
Hat auch ein paar Dollar gebracht. Ja, aber deswegen kommt man nicht in der Weltgeschichte rumreißen.
Doch. Deswegen machen wir seitdem, spendiert Thomas Burger in der ganzen Welt.
Ja, genau. Aber das ist auch so eine schöne Geschichte, wie das lief, ne? Der zuständige Verantwortliche für Desperate Housewives, der die Musik zusammenstellen sollte, das war ja dann 2011 oder irgendwann, wann das kam oder ungefähr, der hat einfach bei iTunes geguckt nach You Spin Me Round, weil er das Original natürlich nicht leisten konnte von den Rechten her und er modernere Version wollte und hat dann unsere gehört und ja, die genommen.
Hat sich gehört, ach komm,
nehmen wir die doch mal, ne? Also so läuft das ab, ja.
Ja, dann auf Platz 39, The Heat Is On von, was, Glenn Frey oder so heißt das?
Glenn Frey,
ja. Ja, wusste ich jetzt gar nicht, wie das ist, aber ja, gut, das ist auch aus irgendeinem Film, ne? Dann Into the Groove von Madonna auf Platz 38, auf Platz 37, auch Madonna, Like a Virgin, auf Platz 36, was, da muss ich meine Brille aufsetzen, Around My Dream von Silver Pozzoli. Ja, kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Auf Platz 35, was? Cinderella? Martinelli. Weiß ich nicht.
Cinderella, ja. Martinelli, ja.
Mhm. Kenn ich. Dann auf Platz 34, Easy Lover von Philip Bailey und Phil Collins. Ist finde ich okay. Auch richtig coole Nummer auf Platz 33, Midnight Man von Flesh and the Pan. Finde ich auch richtig coole Nummer. Dann Kaylee von Marillion auf Platz 32. Dann die von mir so geliebte Running Up That Hill, Kate Bush auf Platz 31.
Ja, die ja jetzt noch mal, also vor ein paar Monaten, eine höhere Position hatte.
Ja.
Mit ihrem Song.
Wahnsinn. Auf Platz mal 30 Celebrate Youth von Rick Springfield.
Ja, fand ich auch cool, ja.
Ja, das ist auch, finde ich auch ganz cool. Auf Platz 29 Sherry Sherry Lady von Modern Talking. So weit ist es gekommen.
Das bedeutet, es wird noch schlimmer, ne? Weil das war, ich weiß nicht, zweites Album schon oder irgendwie was, ne?
Ja, ich glaube ja, ne? Also auf jeden Fall nach You're My Heart, You're My Soul.
Ja, You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want. Mhm. Und dann kam noch irgendeine komische Ballade. Und dann war das, glaube ich, schon das nächste Album, erster Song.
Ach, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Auf Platz 28, The Power of Love, Jennifer Rush.
Dazu übrigens noch was, ich habe jetzt nachgeguckt. Candy de Rouge und Günther Mende haben die produziert, die Jennifer Rush. Und Günther Mende hat zum Beispiel vorher gearbeitet für Roy Black und Tommy Steiner. Also ist eine deutsche Produktion gewesen. Deswegen klingt es auch so deutsch und nicht so international.
Das klingt wirklich total deutsch. Dann auf 27 XLF von Harold Faltermeier.
Auch cool, ja.
Finde ich auch okay. Auf Platz 26 Blue Night Shadow von Two of Us, fand ich auch furchtbar. Schrecklich, 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 schrecklich. So, 25 gibt's nicht, weil zwei Plätze auf, zwei Titel auf 24 sind, deswegen haben wir es hier erstmal auf.
Da mache ich mal weiter mit Sport. Und auch da gibt's wenig erfolgreiche Dinge teilweise. Fangen wir mal mit denen an, bevor wir zu den anderen Sachen kommen. Am 11. Mai im englischen Bradford ein Stadionbrand, bei dem es 56 Tote gab, beim Brand einer Holztribüne.
Mhm.
Vor der Saison hatte die örtliche Feuerwehr die Papierabfälle unter der Holztribüne beanstandet und gesagt, ja, die könntet ihr vielleicht mal wegräumen, falls es zu einem Brand kommt, ja. Dann während dem Spiel hat jemand Zigarettenkippen nach unten geworfen. Ja, man kann sich vorstellen, was passiert ist.
Was lernen wir daraus? Hört auf die Feuerwehr.
Ja, genau, hört auf die Feuerwehr. Die weiß schon, was da passieren kann, ja. Und am 29. Mai wurde es noch schlimmer. Im Heyselstadion in Brüssel gab es im Vorfeld des Endspiels des Europapokals der Landesmeister eine Massenpanik. Und 39 Menschen wurden getötet, 454 verletzt. Das lag daran, dass Fans des FC Liverpool in den eigentlich neutralen Sektor gestürmt sind. Der war aber nicht neutral, weil die italienischen Fans haben Eintrittskarten für diesen Block bekommen von einem korrupten UEFA-Offiziellen. Ach, Liverpooler wussten halt, ja, da sind ja Juve-Fans, die haben sich gegenseitig angestachelt, ne, Hooligans aufeinander losgegangen. Und es gab keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen, obwohl man wusste, dass es riskant ist, weil die haben ja gesagt, ach, ist ja nur ein neutraler Block, ja.
Cool.
Und daraufhin, in Folge dieses Spiels, Juve hat übrigens mit 1-0 dann gewonnen gegen Liverpool, wurden alle englischen Vereine für 5 Jahre für den internationalen Wettbewerb gesperrt. Also meine Kollektivstrafe, ne?
Ich gar nicht.
Heute würde es keiner mehr machen, gar keine Frage. Liverpool wurde für 7 Jahre gesperrt. Bei Liverpool kann man das dann nachvollziehen aus meiner Sicht, wenn die Fans das so machen. Aber warum jetzt andere Vereine gesperrt werden? Ja gut, also gut, damals war halt Geld noch nicht so entscheidend. Heute würde sich ja niemand wagen, britische Vereine noch irgendwo zu sperren. Das dazu, also eben deswegen, 85 war schon so irgendwie das Jahr der Katastrophen. Kommen wir mal zu den anderen sportlichen Dingen. Am 14. April hat Bernhard Langer als erster deutscher Golfspieler die US Masters gewonnen. Und am 25. Mai gewinnt den DFB-Pokal gegen Bayern München mit einem Sieg von 2-1 Bayer Uerdingen.
Ah.
Hat es mal auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die mal was gewonnen haben, im Gegensatz zu Bayer Leverkusen.
Nee, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass in Uerdingen Fußball gespielt wird.
Ja gut, inzwischen heißt es ja auch nicht mehr Bayer Uerdingen.
Sondern?
Die haben irgendwie, wie glaube ich, wieder nur Uerdingen 05 oder so. Die Bayer hat irgendwann aufgehört, die zu sponsern und nur noch Leverkusen gesponsert.
Ja.
Oder nur noch Werkself Leverkusen gehabt.
Ja.
Genau, sind aber da Pokalsieger geworden, immerhin. Und am 7. Juli gewinnt Bobbele als erster Deutscher mit 17 Jahren das Grand Slam Turnier von Wimbledon, Boris Becker.
Ah, Wahnsinn. 2 Tage nach meinem 16. Geburtstag.
Ah, wirklich, ja.
Ja, verrückt.
Er ist ja 1 Tag vor mir geboren. Also 1 Tag und 1 Jahr ist er älter als ich.
Verrückt.
Aber nützt mir auch nichts und ihm auch nichts, aber so viel dazu, ja.
Ja, aber.
Unsinnige Fakten. Was man halt dann so in den 80er Jahren über Boris Becker gelernt hat.
Aber ich kann mich wirklich daran erinnern. Ich habe das im Fernsehen gesehen.
Ich habe das auch gesehen im Fernsehen. Ja, das war beeindruckend.
Ich glaube, alle haben das im Fernsehen
aber gesehen. Aber gut, wenn da jemand spielt, ne, der gerade mal ein Jahr älter ist als du und dann ist der so erfolgreich und der kam auch noch aus Leimen. Also, das ist ungefähr, es liegt bei Heidelberg, ist also 30 Kilometer von meinem Heimatsort entfernt. Mhm. Dann hast du natürlich auch einen besonderen Bezug dazu.
Auch wirklich eine ganz ganz tolle Geschichte. Ich glaube, man ist sich gar nicht im Klaren darüber, was das für eine Lebensveränderung war, auch für ihn.
Ja, klar, ja. Und am 3. November wird Alain Prost zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister und am 9. November spielt Garry Kasparov gegen Anatoli Karpov um den Weltmeistertitel im Schach und Garry Kasparov wird der jüngste Weltmeister der Schachgeschichte. Da war Schach ja auch noch ein großes Thema gewesen.
Nein. Doch.
Ich war nie gut im Schach, aber
für mich war Schach nie ein großes Thema.
Kasparov gegen Karpov, das war also.
Also der Name sagt mir auch was.
Genau, das zum Thema Sport. Ich habe nicht erwähnt, wer deutscher Meister geworden ist. Könnt ihr selber nachgucken. Ist so langweilig wie die letzten 10 Jahre. Auch wenn ich selbst Fan bin.
Schlimm. Disco AC. Komm, ich mache noch mal ein bisschen Musik. Und zwar haben wir Platz 24, teilen sich Night Shift von den Commodores. Cooles Lied. Ehrlich, ich gebe das ja nur ungern zu, aber das ist echt ein cooles Lied. Und Cold Days, Hot Nights von Moti Special. Auf Platz 22, Shake the Disease von Depeche Mode.
Coole Nummer, ja.
Auf Platz 21, und damit ist er dann jetzt auch wieder rehabilitiert, Sehnsucht von Purple Schulz. Coole, das ist echt eine coole Nummer. Dann auf Platz 20, Cherish von Cool and the Gang. Auf Platz 19, A View to a Kill von Duran Duran. Das ist auch eine meiner Lieblingsbands, tatsächlich, also auch bis heute noch wirklich mega geil. Auf Platz 18, This is Not America von David Bowie und Pat's Dings hier Group.
Pat Messini, ja, fand ich schon cool. Atmosphärisch, ruhig.
Ja, ist auch cool in die Küste. Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Ja. Ja, da kannst du aber alle Menschen in Deutschland, die also unser oder annähernd unser Jahrgang sind, irgendwie um 3 Uhr nachts wecken und sagen, an der Nordseeküste, die können das alle singen. Also,
ja.
Also das ist schon ganz schlimm. Auf Platz 16, eine der größten Nummern, die jemals geschrieben wurden, finde ich auf jeden Fall. Shout von Tears for Fears, mega.
Ja.
Auf Platz 15, 19 von Paul Hardcastle, auch mega Nummer. Mhm. Auf Platz 14, I Wanna Know What Love Is von Foreigner. Da bin ich raus. Auf Platz 13, We Are The World, die amerikanische Charity-Geschichte.
Ja.
Feed the World, USA for Africa. Auf Platz 12, es wird tatsächlich immer schlimmer. You can win if you want, from Modern Talking. Auf Platz 11, One Night in Bangkok von
Marriott.
Tatsächlich.
Fand ich ganz
aus,
gut.
Aus dem Musical Chess ist das, ne?
Ja, genau, von den ABBA-Jungs gemacht. Mhm. Ich wollte nur was zu Foreigners sagen. Was hältst du eigentlich davon, wenn so, die waren ja damals auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Wenn so Männer, weiß nicht, zwischen 30 und 40 einen Song machen, der heißt I Wanna Know What Love Is.
Ja, da ist es anbiedern, ne? Ja, sollen sie mal ihre Mutti fragen. Die soll ihnen das dann nochmal...
Ja, komm, ich sag mal, wer alles gestorben ist. Am 28. März ist Marc Chagall gestorben.
Ach, der Ärmste.
Genau. Am 11. April Enver Hoxha, politischer Führer Albaniens. Der hatte da auch ewig regiert, hat man ja alles nicht so mitbekommen. Er hat das ganze Land mit Bunkern überzogen, das weiß ich noch, ja.
Das habe ich tatsächlich letztens noch im Fernsehen gesehen, dass da speziell an der Küste überall Bunker sind. Verrückt.
Am 16. Juli ist Heinrich Böll gestorben, deutscher Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger.
Was ihn nicht davon abgehalten hat, trotzdem alle Schüler in Deutschland mit seinen fragwürdigen Machwerken zu penetrieren, ja.
Mhm. Ich war ja an einer sehr konservativen Schule. Unser Rektor hat immer versucht, für die CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag sich aufstellen zu lassen, dass er da kandidieren kann.
Ja, da war Heinrich Böll nicht der Richtige, auf jeden Fall.
Ja. Nee, da war der natürlich nicht der Richtige. Das heißt, bei uns wurde sowas nicht an der Schule gelernt. Das hat auch sein politisches Engagement und seine Art und Weise hat auch dazu geführt, dass alle bei uns in der Schule eher links waren. Also so viel zu dem, wie man seine Bildungsziele völlig verfehlt. Kann in dem, was man tut.
Manchmal geht sowas auch nach hinten los, ja.
Genau. Ja, und am 22. September stirbt Axel Springer, Gründer und Inhaber des Axel Springer Verlags und der Bild-Zeitung. Man soll über Tote ja nicht schlecht reden, aber na gut, kommen wir später noch zu Axel Springer, kann man noch ein bisschen was zu erzählen. Und am 2. Oktober stirbt Rock Hudson, ein amerikanischer Filmschauspieler, der einer der ersten, wenn nicht sogar der erste prominente Tote war, der an AIDS gestorben ist. Und da ist es also so richtig bekannt geworden dann. Ja.
Immer Darsteller als totaler Frauenheld auch.
Genau. Am 10. Oktober stirbt Yul Brynner, auch ein amerikanischer Schauspieler und Sänger. Auch für uns natürlich Role Model, weil das war einer der wenigen neben Teddy Savalas. Also Kocak war der einzige Glatzköpfige in den 80er Jahren. Und der hat zum Beispiel in Glorreichen 7 mitgespielt. War übrigens auch Schweizer Staatsbürger. Wusste ich bis zu der Recherche.
Hat er nicht bei Westworld mitgespielt?
Ja, er hat auch bei Westworld mitgespielt, genau.
Yeah, ja, mega.
Also großartiges Ding, gibt's auch eine gute Serie dazu, die wieder aufgesetzt wurde. Am 10. Oktober stirbt Orson Welles, sehr bekannter amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Autor. Zum Beispiel stammt von ihm Citizen Kane. Filmkritiker sagen, es ist der beste Film, der je gedreht wurde. Er hat als Schauspieler auch im Dritten Mann mitgespielt und von ihm stammt das Hörspiel Krieg der Welten, das viele zumindest angeblich für ein echtes Hörspiel gehalten haben und geglaubt haben, dass das in echt passiert worden wäre. Die
größte Panik in Amerika aus, glaube ich, als das gesendet wurde.
Ja, aber das ist so ein bisschen ein Mythos. Ich habe da mal einen guten Podcast zugehört aus Geschichten aus der Geschichte. Die haben das so ein bisschen demystifiziert, weil es gibt keine Augenzeugen, die das berichten. Nur die Presse hat darüber berichtet. Ah, okay. Das ist also so eine Art
Marketing.
Er hat es auch etwas befeuert, weil ihm das natürlich sehr recht war, dass die Leute geglaubt haben, dieses Hörspiel wäre so echt gewesen. Aber tatsächlich gab es da keine Tumulte oder so. Die Presse hat aber so getan, als ob es die gegeben hätte, aber es gibt gar keine Aufzeichnung.
Aber die Verfilmung ist mega geil, kann ich nur empfehlen. Ja. Also das ist einer der Filme, die auch so immer so ein bisschen untergehen in diesen ganzen Science-Fiction-Endzeit-Geschichten, aber Krieg der Welten ist auch ein super geiler Film.
Genau, das Hörspiel ist auch wirklich gut, also das kann man sich schon vorstellen, wenn man das hört, dass viele Leute zumindest gezweifelt haben, ob das jetzt echt ist oder nicht. Am 15. November stirbt Meret Oppenheim, Schweizer surrealistische Künstlerin. In Bern steht ein Meret Oppenheim-Brunnen.
Es gibt auch eine Band, wie heißt sie denn, Oppenheimer? Aber es gibt auch einen Mathematiker, das bezieht sich auf den Mathematiker
Oppenheim. Ja, der Erfinder der Atombombe hieß Oppenheimer auch, aber es hat nichts mit Meret Oppenheim zu tun. Sind nicht
verwandt miteinander.
Nein, sind nicht miteinander verwandt. Ja, das war's zu den Todesfällen. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die bei der Musik passiert sind. Und zwar auf dem Nürburgring hat zum ersten Mal das Musikfestival Rock am Ring stattgefunden. Und den Grand Prix de la Eurovision gewinnt das Duo Bobby Sox. Und tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber es ist eine der wenigen Lieder, an die ich mich noch erinnern kann. Das hieß La Det Svinge. Für Norwegen haben die gewonnen. Irgendwie kann ich mich noch dran erinnern, auch wenn ich es nicht gut fand. Ich weiß nicht, ob ich das damals zufälligerweise mal geguckt habe, Eurovision, keine Ahnung.
Durftest du mal länger aufbleiben?
Ja, eigentlich hat mich das nicht so interessiert. Vielleicht war es, weil ja Nicole gewonnen hatte. Ja. Und dann dachte man, man muss das gucken. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Aber an das Lied kann ich mich zumindest erinnern, ja.
Ja, siehste? Dann komme ich jetzt einmal mit der Top Ten hier um die Ecke, würde ich sagen. Und zwar, komm, es geht gut los. Also, ja, Cero von Radio Di Luna. Kenne ich nicht. Also, ja, viele Sachen, die ich kenne diesmal. Also, Wahnsinn. Dann auf Platz 8, Theme from Rocky. Ich denke mal, dass das mit Veröffentlichung des Films in diesem Jahr irgendwie oder wie auch immer zu tun hat. Mhm. So, dann auf Platz 7, You're a Woman von Bad Boys Blue. Das ist auch eine schlimme Sache.
Da hat übrigens José Álvarez mitgespielt, ne? Der später Wolfsheim und die Flut produziert hat.
Tatsächlich, bei Bad Boys Blue hat er mitgespielt.
Der war da meines Wissens mit dabei oder hat die Produktion gemacht? Oh. Da müssten wir unseren Freund Enrico fragen, der weiß das, aber.
Oh, das ist ja schlimm. Ah, oh, das ist ja schlimm.
Ja, jeder hat so seine Leichen im Keller.
Ja, sicher, sicher. Auf Platz 6, We Don't Need Another Hero von Tina Turner. Auf Platz 5, Maria Magdalena von Sandra.
Ja, fand ich cool.
Das sehe ich ein. Das sehe ich wirklich ein.
Es wird schlimmer wahrscheinlich. Also, nee, ich finde es ein gutes Lied. Mhm. Also, aber ich befürchte, es kommt noch ein ganz schlimmer Song.
Es kommt das dicke Ende, kommt zum Schluss. Auf Platz 4, Rock Me Amadeus von Falco. Mega.
Ja.
Dann auf Platz 3, das wundert mich tatsächlich echt. Tarzan Boy von Baltimore.
Das war auf 3. War das so ein Mega-Hit?
Okay. Wahnsinn, ey. Dann auf Platz 2 der Jahrescharts 1985. Ich schäme mich. You're My Heart, You're My Soul von Modern Talking. Und ich kann es nur wiederholen. Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich. Auf Platz 1. Opus, Life is Life. Also, ja, das ist wirklich schlimm.
Ja.
Jetzt wäre auch hier mal angebracht, mal eine Schweigeminute. Also, ich bin sprachlos.
Ja, also, aber man merkt schon, 85 hat sich's wieder getrennt, ne? In gute, coole Musik und in weniger gute. Mhm. Und, also direkt in den Top 5 sieht man das ja schon, ne? So dieser, sag mal, Falco mit Rock Me Amadeus, schon eine Nummer, die zu Recht auch international sehr erfolgreich war.
Ja.
Und auch jetzt Maria Magdalena, finde ich, ist ein cooler Song. Coole Nummer. Es ist ja schon ein Riesenunterschied, finde ich jetzt, zwischen dem Song und zwischen You're My Heart, You're My Soul.
Ja.
Auch wenn beides Unterhaltungspop ist, pur, aber Sandra ist halt einfach
cool.
Kann man sich heute immer noch anhören, ohne dass, den anderen halt nicht.
Ohne, dass man sich schämen muss, ja.
Ich glaube auch nicht, dass You're My Heart, You're My Soul noch in irgendeinem Radiosender gespielt wird, außer in irgendwelchen 80er-Geschichten. Die sind einfach eben nicht zeitlos gewesen, sondern wie so schlecht schmeckender Kaugummi. Ne, 3 Minuten essen, ausspucken.
Ja, dann wäre jetzt hier auch der richtige Zeitpunkt, und mal einfach kundzutun, was Herr Purwin denn so im Jahr 1985 musikalisch getrieben hat. Wir werden zum Schluss dieses Podcasts gleich ein Lied spielen, das von der Band Blue Velvet, also eine vor Second Decay Band, entstanden ist. Im Jahr 1985 habe ich das eingesungen, also da war ich 16 Jahre alt.
Okay.
Das ist jetzt keine Rechtfertigung dafür, hört selbst, es ist schlimm. Es ist schlimm, und es relativiert jetzt auch vieles, was ich an bösen Sachen zu anderer Musik gesagt habe. Aber ich will euch das nicht vorenthalten. Aber wir wollen euch das nicht vorenthalten. Ja, das könnt ihr dann zum Schluss hören. Ja,
gut, sehr schön. Dann erzähle ich noch kurz was zu den Filmen, die es im Jahr 1985 gab. Das war ein Jahr, was filmmäßig sehr spannend war. Liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich in dem Alter sehr viel ins Kino gegangen bin. Bekanntester Film aus dem Jahr 1985, ganz klar Zurück in die Zukunft, auch heute noch. Diese Trilogie hat damals begonnen, und die ist ja auch recht, ja, visionär, weiß ich nicht, aber ist immer noch eine kulturelle Referenz für die 80er Jahre und darüber hinaus. Und
das war das Coolste, was es gab zu der Zeit. Man muss das gesehen haben. Das ist, ja, das ist cooler als heute Grey's Anatomy oder was auch ich, irgendwie alles zusammen. Man musste das gesehen haben. Also gesellschaftlich verpflichtend sozusagen als angehender Erwachsener.
Genau, ja. Das war also ein Mega-Erfolg gewesen natürlich. Ja, und dann kamen noch andere Filme wie Die Goonies, Der einzige Zeuge, auch ein guter Film, Die Farbe Lila, Spielberg, Das Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger, Pale Rider mit Clint Eastwood, Jenseits von Afrika, nicht ganz so meine Baustelle war das, Enemy Mine, James Bond im Angesicht des Todes und dann natürlich Sylvester Stallone mit Rambo 2 und Rocky 4. Also da ging es schon los mit diesen Sequels. Und dann kam auch noch Mad Max 3. Ich glaube, da kam We Don't Need Another Hero von Tina Turner war da.
Ne? Genau, das ist aus Mad Max 3. Ja. Unter der Donnerkuppel oder so.
So, ja. Und dann Lisa, der helle Wahnsinn.
Lisa, der helle Wahnsinn, ja.
Ja, zwei Loser erschaffen sich eine Freundin am Computer. Für 1985 ein recht progressives Thema auch. Ja, und dann kam noch Cocoon und Beverly Hills Cop, daher der Song Ex-Love.
Habe ich gerade noch dran gedacht, echt an Cocoon irgendwie. Das ist, Cocoon gibt es auch zwei Teile. Und das, die sind so cool, ehrlich.
Genau, nicht so cool war Police Academy 2, war nicht mein Humor. Mhm. Und dann gab es sehr viel deutsche Filme, die sehr erfolgreich waren. Zum Beispiel Otto, der Film. Mhm. Und Männer. Und Zahn um Zahn, der Schimanski-Krimi, der ins Kino kam, gab auch einen entsprechenden Song dazu, der wundere ich mich, dass wir den nicht in den Charts gefunden haben. Ja, genau. War anscheinend dann der Song nicht so erfolgreich, aber der Film war sehr erfolgreich. Und damals waren in den Top 10 der Kinocharts, trotz der großen Erfolge, so mein Zurück in die Zukunft war ein Mega-Erfolg in Deutschland auch, aber die ersten beiden Positionen hatte Otto mit 9 Millionen Zuschauer und Männer mit 5 Millionen Zuschauer. Auch. Und dann erst kam Zurück in die Zukunft. Auch. Also fürs deutsche Kino ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr.
Kann man sagen. Jo. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch, oder? Mit
Ja, jetzt kommt noch die Lügen und Wahrheit. Ah, ja. Und dann kommt natürlich Blue Velvet mit, wie heißt der Song, der da dann, den wir zu hören bekommen?
Der Song heißt Time for Us. Ja, also
Time for Us. Nachdem du dich nie getraut hast, mir den vorzuspielen, erwarte ich einiges.
Ja, der ist, ist schön. Schöner Song auch musikalisch und produktionstechnisch. Man achte bitte auch auf der auf das letzte Drittel des Liedes, wo verpasster Einsatz und Verspieler. Wir mussten alles immer in einem Rutsch aufnehmen, weißt du? Und dann hätten wir nochmal von vorne und dann hatten wir aber auch keinen Bock mehr irgendwie und haben das einfach so gehört.
Gut, verpasster Einsatz haben wir ja auch beim ein oder anderen Live-Konzert heute noch.
Ja, mein Timing war schon immer also präzise wie irgendwas. So, ja, Lügen und Wahrheiten, was hatten wir?
Lügen und Wahrheiten, also was meinst du? Günter Wallraff, ganz unten ist es da gekommen, war es so ein Mega-Erfolg?
Ja. Günter Wallraff, ja.
Okay, dann Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior. Wurde das versenkt von der französischen Regierung?
Ich glaube, es wurde nicht versenkt. Ich glaube nicht. Tatsächlich, Ronald Reagan hat dann tatsächlich da mal irgendwie was Gutes gemacht, was ich kaum glauben kann. Ja, also ich tippe auf die Greenpeace-Aktion. Das stimmt nicht.
Greenpeace stimmt nicht, okay. Und du meinst, dass der Besuch von Ronald Reagan auf der Kriegsgräberstätte in Bitburg abgesagt wurde, weil dort SS-Soldaten liegen?
Ja, kann ich mir vorstellen. Hat ihm irgendein Marketing-Mann, mach das mal. Das ist cool.
Okay, gut. Also fangen wir mal an mit Wahrheit, Lüge Nummer 1. Du hast natürlich recht. Ganz unten erschien 1985 und ist auch bis heute noch das erfolgreichste deutsche Sachbuch. Günter Wallraff, der war damals schon bekannt. Er ist vor allen Dingen bekannt geworden, weil er 1977 dreieinhalb Monate als Redakteur bei der Bild-Zeitung in Hannover angefangen hat zu arbeiten, undercover. Und daraus dann das Buch gemacht hat, der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war und seine Erfahrung geschildert hat. Und spätestens zu dem Zeitpunkt hätte eigentlich jeder vernünftige Mensch aufhören müssen, die Bild-Zeitung zu lesen, weil sowas von offenbar war, dass alles, was dort stand, also nicht gestimmt hat. Ja.
Und ich glaube auch, Günter Wallraff hat die Hälfte seines Lebens vor Gericht zugebracht, weil er von allen möglichen Leuten verklagt wurde.
Ja, natürlich, hat aber auch die Prozesse gegen die Bild-Zeitung gewonnen und irgendwann hat dann Springer Verlag auch aufgehört, ihn zu verklagen, weil sie eben verloren haben. Natürlich musste er ein paar Sachen rausnehmen, wie das häufiger so ist aus seinem Buch, aber inhaltlich von dem, was er gesagt hat, hat das immer gestimmt. Es ist auch so, dass die Bild-Zeitung natürlich seitdem nicht aufgehört hat, Günter Wallraff kräftig mit Schmutz zu bewerfen.
Ja, das war schon ein bisschen
und immer wieder auch Dinge über ihn behauptet, die nicht stimmen. Also zum Beispiel hat die Bild-Zeitung jetzt noch vor ein paar Jahren verboten bekommen zu behaupten, dass Günter Wallraff Stasi-Mitarbeiter gewesen wäre.
Das ist eh nicht zu fassen. Das ist halt, wenn du versuchst, mit dem Teufel zu tanzen, das funktioniert meistens nicht.
Ja, genau, das ist so. Und auch die Geschichte, wo du gesagt hast mit Burger King, man hat dann Wallraff vorgeworfen, ja, er hätte ja für McDonald's gearbeitet und deswegen wäre er gegenüber Burger King schlecht eingestellt. Also in seinem Buch ganz unten hat er McDonald's auch ziemlich an die Wand gefahren, weil dort hat er nämlich auch gearbeitet. Aber er hat dann später bei McDonald's Vorträge gehalten, um zu zeigen, wie man das auch besser machen kann und dass McDonald's das inzwischen auch besser macht als damals. Mhm. Und den Erlös hat er übrigens gespendet und so weiter. Aber deswegen ist trotzdem zum Vorwurf gemacht worden. Es wäre nur gegen Burger King und wird ja alles gar nicht stimmen.
Es ist
gut, war wahrscheinlich nicht so. Was ich dazu noch sagen wollte zu dem Buch, das Interessante ist wirklich, dass das so ein Mega-Erfolg war, weil er hat sich ja dort in ganz unten als Türke verkleidet und 2 Jahre dann in Deutschland die ganzen Scheißjobs gemacht, die teilweise auch machen mussten, weil die keine Arbeitserlaubnis hatten oder keine Aufenthaltsgenehmigung hatten. Und was er so geschildert hat, ist halt, der hat zum Beispiel, wenn die irgendwas haben machen müssen, Kanalarbeiten bei Temperaturen um 0 Grad, da haben die deutschen Mitarbeiter Schutzanzüge gekriegt und er nicht. Mhm. Daraufhin hat er einen Schauspieler engagiert, der dann zu seinem Arbeitgeber gegangen ist und gesagt hat, ja du, wir haben da einen Störfall in unserem Kernkraftwerk in Würgassen und ich brauche dringend jemanden, der aufräumt. Und es gibt halt ein Problem, so man darf eigentlich von den Vorschriften da niemanden hinschicken und so, weil die Strahlung. Und hat sein Arbeitgeber gesagt, ja, kein Problem, ich habe ja hier nur die Tür. Die kann ich da hinschicken, die machen es.
Das war immer schön, wenn man nette Arbeitgeber hat.
Genau, ja. Und so ist also damals mit den Leuten umgesprungen worden. Ja, also das war ein Mega-Skandal gewesen, das Buch, und war auch entsprechend thematisiert und erfolgreich. Ist auch übrigens dann auch in der DDR natürlich mehrfach verkauft worden, obwohl sie vorher seine ganzen Bücher boykottiert hatten. Mhm. Weil nämlich als Biermann in den 70er Jahren, Wolf Biermann, ausgebürgert wurde aus der DDR, da hat er bei Wallraff Unterschlupf gefunden. So viel also dazu. Und dann war natürlich das Buch so gefundenes Fressen für die DDR, dass sie es trotzdem dann halt verkauft haben, obwohl sie eigentlich mit Wallraff nicht so klar kam. Ja, also das zum Buch. Finde ich interessant, dass das damals so ein Riesenthema war in Deutschland, ein Sachbuch. Weiß nicht, ob das heute nochmal so ein großer Erfolg wäre, aber es hat halt vielen die Augen geöffnet, wie das so mit diesem Arbeitsmarkt in Deutschland aussieht, mit den billigen Arbeitskräften, sowas hat man damals ja gar nicht so benannt.
Es war ein Megaskandal damals, dieses Buch. Wir haben das in der Schule tatsächlich gelesen.
Ah, nee, wir nicht.
Ja, ich war auf einer sehr linken Schule. Also
okay, nee, bei uns eben natürlich nicht, kannst du dir vorstellen. Ich hatte das so gelesen, aber ich hatte auch schon diese Bücher, die Bild-Zeitungsbücher dann gelesen. Natürlich nicht, als er rauskam, 77, sondern später dann. Insofern, ja. Er hat die Bücher auch nicht alle selbst geschrieben. Da gab es dann auch immer wieder Diskussionen, weil er halt auch Ghostwriter hatte. Er hat halt da im Wesentlichen recherchiert. Das dazu. Ja, kommen wir zur zweiten Lüge, Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior 85 von französischen Agenten im Auftrag des französischen Staats versenkt worden ist und es zu einem Todesopfer kam. Das war der niederländisch-portugiesische Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira. Die haben damals protestiert gegen die französischen Atombombentests und das hat dem François Mitterrand nicht gepasst und hat halt gesagt, ja, beseitigen wir das Schiff mal, da können die nicht mehr protestieren. Und die neuseeländische Regierung hat sehr lange mit den Franzosen darüber dann auch gestritten, weil die gesagt haben, ihr könnt ja nicht einfach bei uns in den Hafen gehen und da Schiffe versenken und da kommen nur Leute um und so weiter. Und nach vielen Jahren hat dann die französische Regierung sich immer noch nicht entschuldigt, aber irgendwann haben sie mal 8 Millionen Entschädigung an Greenpeace bezahlt und 7 Millionen an die neuseeländische Regierung. Die Familie des toten Fotografen hat 300.000 Euro bekommen, aber es gibt keine Entschuldigung der französischen Regierung gegenüber den Opfern. Und der Oberkommandierende der Aktion, 10 Jahre später, dann wurde der zum Großoffizier der Fremdenlegion.
Oh, cool.
Genannt. Die zweithöchste Auszeichnung Frankreichs. So. Wir schimpfen ja immer viel über die Amerikaner und über andere. Frankreich hat da auch ein sehr unrühmliches Kapitel seiner Geschichte geschrieben. Übrigens hat die deutsche Band Alphaville, die wir ja auch schon mehrfach hier diskutiert haben, denn im Song Fantastic Dream gibt es eine Referenz auf The Rainbow Warrior vom Album Afternoons in Utopia.
Das heißt aber auch, dass die Geschichte mit Ronald Reagan stimmt nicht.
Genau, weil das war natürlich so, also Helmut Kohl war ja damals Bundeskanzler und der wollte unbedingt, dass der Ronald Reagan nach Bergen-Belsen geht, aber dann eben auch nach Bitburg die Kriegsgräberstätte besucht. Und vorher ist dann offenbar geworden durch Recherchen, Moment, da liegen ja auch SS-Angehörige und hat Kohl gesagt, mir doch scheißegal. Der soll trotzdem dahin. Und Reagan hat gesagt, mir doch scheißegal. Und dann haben die da den Besuch gemacht.
Das ist schön. Wenn man sich einmal einig ist, dann ist es doch auch schön.
Was Kohl da getrieben hat, also, weißt du, man hätte ja auch woanders da hingehen können und sagen, wir gedenken jetzt gemeinsam den Toten des Weltkriegs. Ja, vielleicht gab es auch keine Kriegsgräberstätten, in der nicht SS-Angehörige liegen, weiß ich jetzt auch nicht.
Das kann natürlich sein, ja.
Unnötiges Thema, darauf zu beharren, das dann so zu tun. Das also dazu. Jo, war es von meiner Seite, was die Lügen und Wahrheiten angeht. Und jetzt kommt
ja
das Highlight, ne, der Folge.
Ja, jetzt spielen wir euch mal Blue Velvet Time for Us und wünschen euch noch eine gute Zeit. Beim nächsten Mal haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns. Und hört da mal rein, erzählt es euren Freunden und
gut. Genau. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.